Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Nachmittag, Thomas. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag.
Einen sonnigen Sonntag, genau.
Den haben wir noch, ja.
Ja, ja.
Das Wetter hat es ja in der letzten Zeit mit uns recht gut gemeint.
Ja.
Aber ab nächste Woche soll das schon wieder so ein bisschen umschlagen.
Ja, wobei Anfang der Woche soll es, glaube ich, noch schön sein und dann...
Ja, das hoffe ich. Ich hab dann noch so einen halben Container wo stehen, der darf nicht unbedingt nass werden, dann wird es etwas schwerer, was drin steht in dem Container.
Ja,
und
genau.
Das treibt die Müllkosten nach oben, weil der wird nach Gewicht abgerechnet.
Ja, abdecken.
Ja, aber wenn der Transport von der Baustelle, weil die Firma, die das abtransportiert, die deckt nur ein Netz drüber und keine Plane drüber. Dann wird er ja auch voll laufen. Also ich muss sehen, dass der Montag abgeholt wird.
Ja, auf jeden Fall, bevor da richtig der Regen kommt.
Bevor der Regen kommt, ja.
Ja, oder wobei Schnee haben wir jetzt nicht mehr.
Gab es nicht mal irgendwie
schweren,
gab es nicht mal ein Lied von den Fanta 4, es wird Regen geben? Nee, weiß ich nicht.
Irgendwas klingelt da, aber war es die Fanta 4 oder?
Ja, aber irgendwas aus dieser Bubble, aus der Fanta-Bubble. Okay, kann man jetzt auch. Ja, da gab es irgendwas, fällt mir gerade so ein.
Aber Fanta war eine deutsche Erfindung, ne?
Das urtypische Getränk war, glaube ich, eine deutsche Erfindung. Das wurde dann aber abgewandelt und ich glaube, der ursprüngliche Gedanke oder der ursprüngliche Bestandteil einer Fanta war auch mit Milch als Bestandteil. Das war ein Milchgetränk, so viel wie ich weiß. Wenn ich mich richtig erinnere. Also das urtypische Rezept.
Naja, das war ja, glaube ich, auch so eine während dem Zweiten Weltkrieg Erfindung, ne?
Ja, irgendwo in Berlin, glaube ich.
Rohstoffe waren knapp, ne?
Ja, wenn man sich jetzt überlegt, da können die Rohstoffe auch gerade wieder knapp werden.
Ja.
Das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, ja.
Ja. Gut. Aber was ich gemerkt habe, wenn man so komplett eine Woche lang aus allem, aus Social Media, also tagsüber komplett raus ist, keine Podcasts konsumiert und eine ganz andere Tätigkeit nachgeht, dann läuft sehr vieles an einem vorbei. Mhm. Also man lebt dann in einer ganz anderen Realität und deswegen kann ich auch verstehen, dass viele Leute, die zum Beispiel auch so eine Arbeit im Hauptberuf nachgehen, gar nicht so viel mitbekommen, was so in der Welt abgeht, weil sie nicht so die Zeit haben, nebenbei mal Nachrichten so zu konsumieren oder Podcasts zu hören. Also da hat sich für mich dann nochmal eine ganz andere Lebensrealität eröffnet. Ja, war auch ganz interessant. Meine Podcast-Queue ist ganz schön lang geworden.
Ja, das kann teilweise schnell gehen, gerade wenn man ein paar Abos hat, die halt auch wirklich wöchentlich senden, ja, dann kann sich da relativ schnell was anstauen.
Mhm, genau. Weil bei der Arbeit, die ich jetzt gemacht habe, da konnte ich schlecht Podcasts hören und da ist jetzt viel aufgelaufen, ja. Also da habe ich wirklich gemerkt, wie gut eigentlich oder wie gut ich es habe, mein Geld zu verdienen mit der Arbeit. Das war ganz gut, das mal jetzt ein paar Tage gemacht zu haben und wahrscheinlich auch noch ein paar Tage machen zu müssen. Ja, war ein guter Realitätsabgleich, wie man so schön sagt. So ist das. Gut, aber wir hatten ja so eine kleine Apple-Woche. Und trotz all dem Stress, den ich hatte, habe ich es versucht, so ein bisschen aufzubereiten, das Apple-Event oder die Event-Woche, wie schon prognostiziert von den Leakern und den Profis. Es war eine Event-Woche, wo häppchenweise was vorgestellt worden ist. Hatten wir ja schon mal, das hat Apple ja schon mal gemacht und das hat sich irgendwie wohl bewährt. Und das haben sie dieses Mal auch gemacht. Angefangen hat es Montag mit einem Speedbump des iPad Airs. Das hat jetzt einen M4-Chip drin. 12 GB RAM anstatt 8 GB, soll jetzt 30% schneller sein als das Vorgängermodell mit M3, hat jetzt erstmals ein N1-Chip drin und ein C1X-Modem. Moderates Update, keine Raketenwissenschaft, würde ich sagen, ne?
Nee, jetzt das nicht, aber ja, passt soweit.
Also selbst wenn man jetzt noch irgendwo im Handel ein gutes Angebot für einen M3 findet, würde ich sagen, wenn der Preis gut ist, kann man auch zu einem M3 greifen. Ist mein Tipp. Wenn
das
der Preis gut ist.
Das ist bei dem Air jetzt nicht das Problem. Ja.
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 Weil das, was man mit den Dingern anstellen kann, das schafft auch locker einen M3.
Ich habe mir es eben verkniffen. Ich habe so auf die Zunge gebissen.
Du weißt doch, ich bin ein Freund der deutlichen Worte. dann können wir auch gleich zum iPhone 17e gehen. Designtechnisch basiert es weiterhin auf das alte iPhone 13, 14 Designkonzept, mehr oder weniger hat sich nichts geändert, also ist genauso geblieben wie das 16e, würde ich sagen. Wir haben jetzt ein A19-Chip drin, 256 GB haben wir jetzt in der Startkonfiguration, vorher waren es 128 und der Preis ist geblieben, 699 €. Und aufgrund der aktuellen Speicherkrise ist es bemerkenswert, dass sie den Speicher verdoppelt haben und den Preis gleichgelassen haben. Mhm. Das ist doch ein Pluspunkt, würde ich sagen. Und der nächste Pluspunkt kommt sogleich. MagSafe ist jetzt endlich an Bord. Yippie-yay-yay. Also, das wurde auch Zeit. Und wir haben auch ein C1X-Modem. Displaytechnisch ist es genauso geblieben wie das Vorgängermodell. Und aufgrund dessen kann ich das eigentlich gar nicht so empfehlen. Ich würde doch raten, ein 17er zu nehmen, muss ich sagen. Weil der Preisunterschied ist nicht so hoch. Also da würde ich doch sagen, wer die paar Euro noch erübrigen kann, sollte sich vielleicht mit dem 17er anfreunden. Und im Businessbereich kann es eine interessante Option sein, aber privat weiß ich nicht. Schwieriges Gerät, würde ich sagen.
Ja, für unser eins. Wie gesagt, wer da wirklich auf den letzten Euro irgendwie gucken will oder muss.
Oder wer jetzt nicht unbedingt ein 120-Hertz-Display haben will oder dem das Schnurzpiep egal ist, okay. Auch okay, würde ich sagen. Gibt ja Leute, die sind da schmerzbefreit oder die sehen das nicht, ob es 60 Hertz sind oder 120 Hertz sind. Na gut. Also das waren die beiden Geräte, die kamen, glaube ich, parallel am Montag, beide zusammen, ja.
Ja.
Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag weiter. Dienstag kamen dann die neuen Chips raus, inklusive den Speedbumps für die beiden MacBook-Reihen oder für die MacBook Pro und die MacBook Air-Reihe. Und wir haben uns entschieden, gar nicht so extrem auf das MacBook Pro einzugehen, weil nach unserer oder nach meiner Meinung sind die signifikanten Updates die Chips und auf die Chips werden wir kurz eingehen, was ich so mitbekommen habe. Speziell der Max-Chip, der hat ja nun für Aufsehen gesorgt und der bricht laut den aktuellen oder nach den letzten Geekbench-Werten alle Rekorde. Der ist sogar etwas schneller als der M3 Ultra. Das soll schon was heißen. Bedeutet, der M5 Max erreicht Geekbench-Punkte im Multicore-Test? Ja, im Multicore. Im Multicore-Benchmark 29.233 Punkte und der M3 Ultra mit 32 Kernen erreicht 27.726 Punkte. Und das, wenn man jetzt mal die Preise gegenüberstellt, was eine M3 Ultra kostet, ist das schon bemerkenswert, ne? Finde ich.
Ja, also generell, sind ja da noch auf die Konstruktion beziehungsweise auf diese Architektur noch eingegangen.
Ja.
Ist schon.
Genau, ja, das nennt sich ja Fusion, die Fusion-Architektur. Mhm. Und das bedeutet, dass 2-3 Nanometer Dice zu einem SoC zusammengefasst werden. Das sind dann bis zu 18 CPU-Kerne, die kombiniert werden können. Und es gibt zum Beispiel auch nicht mehr die Bezeichnung Performance-Kerne, die heißen jetzt Superkerne. Ja, gut, ich würde sagen, ein alter Wein in neuen Schläuchen ist, glaube ich, nur eine neue Bezeichnung. So viel wie ich weiß, hat sich so viel an den Performance-Kernen oder an den Superkernen gegenüber den Performance-Kernen nicht geändert. Zumindest nicht das, was ich bisher gelesen habe, muss ich dazu sagen, weil ich die Woche nicht so extrem verfolgen konnte.
Ja, es ist mehr eine Namensänderung, weil wahrscheinlich Apple auch mit der Bezeichnung oder mit der Leistungsfähigkeit der Kerne oder mit der Außenwirkung einfach durch die Namensgebung dann ein bisschen unzufrieden war, weil die Kerne ja leistungsfähiger sind als dieser erste Begriff, den sie dafür hatten mit
Performance-Kerne
und energiesparend und nicht ganz so leistungsfähig. Das, wie gesagt, da waren sie anscheinend nicht mehr so zufrieden mit, beziehungsweise die Entwicklung hat das ursprüngliche oder die ursprüngliche Idee da überholt, ja, und deswegen halt auch der neue Name. Ich bin nicht ganz so glücklich mit der Bezeichnung, aber mein Gott, Namen sind Schall und Rauch.
Ja, das ist richtig.
Daher.
und noch auf einen letzten Benchmark-Wert einzugehen. Im Single-Core-Bereich hat der Max, also der M5 Max, 4268 Punkte erreicht. Somit ist es derzeit der schnellste Consumer-Prozessor, der derzeit am Markt ist. Ja, da hat scheinbar Apple einen rausgehauen. So ist es. Ja, das erstmal zu den Chips. Und jetzt lass uns nochmal ganz kurz über das MacBook Air sprechen. Da haben wir jetzt logischerweise den M5 drin. Startet jetzt mit 512 GB SSD-Speicher anstatt 256. Wir haben jetzt erstmals den N1-Chip an Bord, der für die Netzwerk- und für die Bluetooth-Kommunikation dasteht oder der die managt, Wi-Fi 7 und Bluetooth 6. Damit ist man da auf den aktuellsten Stand. Gut, ich denke, mehr muss man jetzt essentiell über die MacBooks nicht sprechen. MacBook Pro können wir jetzt quasi erstmal auslassen. Vielleicht oder mit Sicherheit werden wir in den nächsten Folgen da nochmal drauf eingehen, nehme ich mal an.
Aber ist es eher nicht ein bisschen teurer geworden?
Ja, das kann sein. Es ist, glaube ich, ein bisschen teurer geworden. Ich habe das aber jetzt leider nicht notiert, aber man sagt, es ist teurer geworden, ja. Das habe ich auch gehört. Aber aufgrund dessen, dass natürlich jetzt auch ein wenig mehr SSD-Speicher drin steckt. Mhm. Ja.
Und da kommen wir nachher noch dazu, der Abstand zum Neo muss natürlich auch.
Genau. Richtig. Und die SSDs sind, glaube ich, im Pro-Bereich, so viel wie ich weiß, nochmal zweimal schneller geworden. Was ich noch so mitgeschnitten habe. Mhm. Was ich ja immer gut finde, wenn Flash-Speicher schneller wird. Ja. Gut. Kommen wir zu meiner persönlichen größten Enttäuschung. Zum Studio-Display.
Ah, ja,
das ist schon eine Enttäuschung. Ja, ja. Also das Studio-Display an sich ist schon vom Update-Bereich oder von dem, was sie da getan haben, ja, für mich eine Enttäuschung, muss ich sagen. Und es war nicht so ganz klar, ob wirklich Displays kommen. Es war zwar immer in der Gerüchteküche und es wurden ja auch die Modellnamen geleakt oder die internen Codenamen geleakt. Und zum Schluss hatten wir ja noch drüber gesprochen, dass das ganze Kram in einer Energielabel-Datenbank aufgetaucht ist. Ja, ich habe persönlich da nicht mitgerechnet, dass wir es jetzt schon sehen werden, dass wir dieses Jahr was sehen werden. Das war relativ klar, würde ich sagen. Aber dass wir es jetzt schon sehen, das war für mich doch schon eine kleine Überraschung. Und wir haben auch gleich zwei Displays gesehen. Angefangen mit dem Studio-Display, dem Nachfolger des Standard-Studio-Displays. Es ist bei 27 Zoll geblieben, 5K. Und die einzigen drei Punkte, würde ich sagen, die wir als Update bekommen haben, ist Thunderbolt 5. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Daisy Chain zu betreiben, also die in einer Kaskade zu betreiben, die Monitore, also die miteinander zu verbinden. Könnte im Bereich Kabelmanagement etwas besser aussehen. Und wir haben jetzt den Desk View bekommen in der Webcam. Sonst hat sich nichts geändert. Außer der Preis ist ein Hauch günstiger geworden. Der liegt jetzt bei 16,99, bedeutet 17,49 war, glaube ich, das Vorgängermodell. Und sonst ist alles gleich. Also wir haben, wie es aussieht, auch das gleiche Panel verbaut, was ja Apple schon sehr lange mit sich umher schleift. Das war ja damals, oder das war ja beim Vorgängermodell schon sehr, sehr alt, das Display. An sich ist das ja nicht schlecht, aber ich habe doch damit gerechnet, dass wir wenigstens vielleicht 90 Hertz bekommen. Aber nein, 60 Hertz bleibt drin. Marginale Updates, würde ich sagen. Ne?
Das ist sehr überschaubar.
Ja.
Bei dem Display. Und wir haben da in der Vergangenheit ja schon drüber gesprochen, über die Displays. Ich habe zwei, drei Podcasts in der Zwischenzeit gehört, wo es ja dann auch wieder darum ging, viele kaufen sich das halt einfach wegen der Optik oder weil es von Apple kommt und
ja,
da halt alle so seine Hand.
Ich höre dazu.
Optisch halt.
Ja.
Dieses einheitliche Bild haben wollen und mein Gott, es gibt halt jetzt leider keinen anderen Monitorhersteller, der auch nur annähernd irgendwas in diese Richtung baut. Ja, wohl annähernd vielleicht schon.
LG
aber
ist annähernd in dem Bereich.
Das komplette Paket, ja, gerade auch mit den Materialien, ist halt, hast du halt keine Alternative im Prinzip zu dem Studio-Display. Da wird es auch sehr viele Käufer geben, die da auch wieder zugreifen werden. Ich sag's ja immer wieder, ich bin jetzt nicht so mit der Marke verheiratet, dass ich auch bei dem Display unbedingt zu Apple greifen müsste. Mhm. Für das Geld oder für weniger Geld kriegst du sehr schöne andere Displays.
Ja.
Klar, die vom Gehäuse her, und vom Design her nicht in diese Richtung gehen, wo du aber mehr Ausstattung fürs Geld einfach kriegst.
Und man muss natürlich einen Vorteil Punkt noch ganz, ganz dick dran kleben. Sie haben ja 6 Lautsprecher verbaut und die klingen exorbitant gut. Die sind wirklich richtig, richtig gut.
Da kannst du Apple wirklich keinen Vorwurf nichts ankreiden. Also gerade Displays, sei es jetzt der iMac gewesen früher oder heute ja auch noch, beziehungsweise die MacBooks oder auch die iPads, für das, was du da an Gehäuse und Klangkörper hast für diese Lautsprecher, da holen sie verdammt viel raus. Ja,
absolut. Das war ja beim Vorgängermodell genauso. In der Uni, da sitze ich täglich an einem Studio-Display und das sind exorbitant gute Lautsprecher, das muss ich sagen. Und deswegen würde ich auch fast schon als kleinen Tipp abgeben, wer jetzt nicht auf Thunderbolt 5 angewiesen ist und die Ports hinten nicht unbedingt mit voller Thunderbolt 5-Performance nutzen will oder muss, der könnte vielleicht mit dem Vorgängermodell auch gut bedient sein, wenn es günstig zu bekommen ist. Weil das Design hat sich ja nicht verändert, wie ich das sehe. Und das Display ist das gleiche geblieben. Es ist halt nur diese Daisy-Chain-Funktion Thunderbolt 5 und die Desk-View-Funktion der Webcam.
Man müsste mal gucken, ob die technischen Werte von diesem Display wirklich 1:1 noch die alten sind. Ich glaube, gehört zu haben in dem Podcast, dass sich da marginal was geändert hat. Wobei, so viel besser sind sie jetzt auch nicht als die alten Displays. Mein Gott, wenn der Preis stimmt.
Ja, das ist ein Rechenexempel. Wenn das Angebot gut ist, ich sag mal, wenn man das Ding jetzt für 9,99 kommt oder so, das alte, weiß ich nicht, ich habe da jetzt kein Gefühl für, wie die gehandelt werden könnten, sage ich jetzt mal. Ich habe sie auch schon mal im Angebot gesehen, wo das neue Modell noch gar nicht draußen war, da habe ich sie schon für 13,49 gesehen. Und wenn jetzt einer der Restposten verkloppen will, vielleicht hat man da Möglichkeiten, was Günstiges zu bekommen. Ich schaue mich ja für mich auch persönlich nochmal um und ich habe da jetzt keine Schmerzen mit, wenn ich günstig das Vorgängermodell bekomme. Da sich ja essentiell nicht so viel verändert hat. Ja. Schade.
Auf die Schnelle sehe ich gerade hier so 15,29. Mal gucken, was sich da noch tut, ja.
Ich hatte schon mal, das waren dann aber auch irgendwo Angebotswochen für 13,49. Das war mein Tiefstpreis, wo ich es mal so günstig gesehen habe.
Ja, hier, 15,99. UVP 19,99?
Mit höhenverstellbaren Fuß wahrscheinlich. Da gab es ja noch für 400 Euro Aufpreis den höhenverstellbaren Fuß dazu. Bei dem Standard-Studio-Display. Oder Nanotexturglas.
Ah, Nanotextur, ja. Nano, ich sehe es gerade, Nanotextur.
Ja.
17,49, das klingt doch schon besser. Hier, 15,31. 15,99 mit Nanotextur. Also sorry, aber ich brauche gar keins, also von daher.
Naja. Im Moment habe ich auch andere Sorgen, aber wie gesagt, ich bin da noch in der Findungsphase. Gut, also gehen wir dann zum zweiten Display. Und das ist ja in vielerlei Hinsicht irgendwo auch eine Bekenntnis oder erstmal haben wir jetzt ein Studio-Display XDR. Das erste, was mir eingefallen ist, das alte Display, was es ja nicht mehr gibt, das hieß ja Apple Pro Display XDR. Da stand der Name Pro drin und es war ja das Companion-Produkt im Endeffekt zum Mac Pro. Und da es ja kein Display mehr gibt im aktuellen Portfolio, was Pro beinhaltet, gehe ich auch davon aus, dass der Mac Pro wegfallen wird.
Welche Gedankensprünge?
Naja, es heißt ja Studio-Display. Den Mac Studio gibt es. Das passt jetzt perfekt namenstechnisch dazu. Das Pro-Display ist weg. Der Mac Pro wird auch wegfallen.
Oder es kommt noch ein Pro-Display.
So weit habe ich jetzt nicht gedacht.
Nee, auch gerade, musste glaube ich auch nicht, weil wenn wir uns den Preis davon angucken, sind wir da definitiv auf Pro-Level, also von daher.
Naja gut, das Pro XDR war natürlich noch wesentlich teurer, hatte aber auch 32 Zoll und anstatt 5K 6K, muss man fairerweise dazu sagen.
Ja.
Also von daher haben sie zolltechnisch einen Rückschritt gemacht, was mich überhaupt wundert, dass sie sich beide Geräte jetzt in 27 Zoll anbieten. Das hat mich irritiert, finde ich. Und wir haben jetzt Mini-LED in der Hintergrundbeleuchtung, was das normale Studio-Display nicht hat, haben 2000 Nits im HDR-Faktor und im HDR-Bereich 1000 Nits bei Standardinhalten. Und hier haben wir die besagten 120 Hertz. Yippie-yay-yay. Und wir haben 140 Watt Power Delivery anstatt 96 Watt oder 95 Watt, weiß ich gar nicht, anstatt 96 Watt beim normalen Display. Und, was nicht zu unterschätzen ist, das Ding ist DICOM zertifiziert. Das bedeutet, es ist somit für die medizinische Röntgenbilddiagnostik geeignet und hat dementsprechend eine Zertifizierung. Da gibt es aber genügend Platzhirsche am Markt wie ISO etc., die da eigentlich Hauptfokusmerk drauflegen oder einen Hauptfokuspunkt drauflegen. Und von daher weiß ich jetzt nicht, ob das Display großen Anklang im medizinischen Bereich finden wird. Da muss man mal gucken, was sich da entwickelt. Kosten tut das Ding 3.499 Euro. Inklusive höhenverstellbaren Standfuß.
Ja, genau. Nee, ja, wir haben ja aktuell kein Pro-Display mehr bei Apple direkt.
Ja.
Es gibt ja noch einige Händler, die Bestand haben, die verkaufen, die auch verkaufen noch zum alten Preis.
Mhm.
Also tut schon weh. Ich würde ein Update für das Pro-Display erstmal noch nicht ganz ausschließen, genau. Die Frage ist halt wirklich, was passiert mit dem Mac Pro?
Mhm.
Und kommt da mit einem Mac Pro-Update oder mit einer neuen Kündigung eventuell auch ein neues Display?
Es kann sein, ja.
Ich würde es mir wünschen.
Ja.
Auch wenn ich definitiv, und da kann ich mich nur wiederholen, nicht im Markt bin oder kein Kunde bin, der sich sowas da hinstellt.
Mhm.
Klar, in einigen Jahren gebraucht oder so, kann man mal drüber reden. Mhm. Ja. Aber da bin ich ja auch eh so verrückt. Ich hätte mir auch, ist auch schon wieder ein paar Monate her, ja fast nochmal so einen Champagnerkübel dahingestellt, weil ich Bock gehabt hätte, so ein Stück Technik nochmal zu haben.
Ja.
Aber dann doch so realitätsnah oder realistisch bin zu sagen, nee, es macht keinen Sinn. Ja, die Technik ist einfach zu alt. Auch wenn es nice ist, aber für ein Daily Work oder so ist mir es auch wieder zu teuer. Gerade wenn du halt mal guckst, das Ding.
Was ein Mac Mini kostet mit M4-Chip.
Ja, vor allem da bist du halt aktuell noch dabei. Ja.
Du hast hast einen wesentlich stromsparenden Rechner, und wesentlich performanter.
Ja. Das ist einmal das und vor allem auch zukunftssicherer. Der Kübel ist eigentlich schon.
Ja, so ist es.
Das ist Technik von gestern. Ja.
Und seit ich den alten Mac Pro nicht mehr als Daily-Gerät benutze oder gar nicht mehr benutze letztendlich, ich hatte den ja auch davor vor meinem Mac Studio, hat man das auch auf der Stromrechnung gesehen. Das hat sich monetär bemerkbar gemacht. Man sagt ja immer, oh ja, das sind nur ein paar Cent. Erstmal summiert sich das und zweitens, der läuft ja, der läuft ja von morgens, sagen wir mal, 7 Uhr bis abends 21 Uhr durchgehend bei mir. Und ob da jetzt ein Mac Studio läuft oder ob da so ein altes Intel-Schlachtross läuft, das ist schon ein Unterschied.
Ja.
So ist das. Gut. Ja, also das Studio-Display XDR ist prinzipiell von den Daten, wird das wohl ein sehr gutes Display sein, keine Frage. Aber nach meiner Meinung hätte das von den Ausstattungsmerkmalen das normale Display sein sollen. Also.
Vor allem, wenn du mal guckst, was du im Markt draußen für das Geld bekommen kannst.
Ja, man muss aber noch dazu sagen, das ist fairerweise so, sollte man es dazu sagen, das XDR-Display hat ein A19 Pro-Chip verbaut und das Standard hat ein A19-Chip verbaut. Das ist natürlich auch ein Preisfaktor, die kosten ja auch einen Hauch, die Chips.
Ja,
ne?
Aber.
Die sind leistungsstärker von der SoC als das Neo, wo wir gleich drüber sprechen werden.
Ja, aber du hast doch da im Prinzip, oder was machst du denn mit dem Chip in dem Display?
Naja, also ich schätze mal, da wird das Ganze, gerade beim XDR-Display wird er das ganze Bildmanagement managen. Thunderbolt braucht ja auch ein bisschen Leistung, sage ich mal.
Aber du hast immer noch keine Möglichkeit, zumindest mal rudimentär Funktionen mit dem Display zu nutzen, ohne dass ein Rechner dran hängt.
Das wäre schön, wenn man AirPlay direkt ansprechen könnte, was ohne weiteres möglich wäre.
Genau, da haben wir auch schon vor langer Zeit drüber gesprochen. So, wenn das doch schon drin ist, dann gibt mir doch auch ein bisschen Funktionalität. Und wenn es nur, was heißt nur, und wenn du mir halt da zumindest mal ein paar Funktionen gibst hier von so einem Apple TV.
muss ja nicht alles sein, aber ja,
wie gesagt, so rudimentär ein bisschen was abbilden, damit ich das Ding auch, wie gesagt, und wenn ich da von mir aus auch eine Apple TV mit streamen kann, ja, wurscht, Hauptsache, oder wie du schon gesagt hast, Airplay. Hauptsache, ich kann das Ding auch mal nutzen, ohne dass ein Rechner dranhängt. Ich habe doch die Technik da mit dem, aber nein.
Auf einen, das wäre ja auch wieder ein Argument, wo man sich zur Konkurrenz abheben könnte.
Ja, beziehungsweise du bietest halt auch noch einen Mehrwert für das Geld.
Ja.
Und abheben ist ein anderes Thema. Gerade auch bei Samsung gibt es ja hier die eine Reihe, wo du ja auch im Prinzip diese Funktionalität ja schon hast und je nachdem ein bisschen mehr. Es ist ja nicht so, dass wir da nichts von Wettbewerb sehen würden.
Ja, ja, klar.
Oder von, was heißt Wettbewerb, aber von anderen Herstellern sehen würden. Deswegen so ein bisschen mehr könnte man sich da schon
und Apple wünschen. Meine,
gerade auch, wie gesagt, bei einem Preis von 3.500.
Ja, und gerade, wo so ein leistungsstarker SoC drinsteckt, wo man das wirklich, das Ding noch nicht mal zur Hälfte wahrscheinlich leistungstechnisch ausnutzt. Es ist traurig. Sie lassen da wirklich ein Feature liegen, was man einfach mitnehmen könnte, was am Wegesrand liegt und einfach liegen gelassen wird. Ja, es ist schade. Und selbst wenn sie jetzt einfach nur um Upselling zu betreiben, das nur im XDR-Display eingebaut hätten, diese Airplay-Geschichte. Immerhin. Das,
ja, ja, klar.
Immerhin.
Ich sag ja, beim Preis von 3.500 hast du da ein bisschen Mehrwert und wie gesagt noch hast. Ja.
Ja. Ja. Also ein Display, was für mich leider für das, ich sag mal, hätte das jetzt 32 Zoll mit den Leistungsdaten, hätte ich zumindest angefangen zu überlegen. Aber mit 27 Zoll zu dem Preis fange ich nicht an zu überlegen, muss ich zugeben. Ich fange beim Standard-Display an zu überlegen, aber bei dem Display leider nicht. Da hätte ich bei 32 Zoll angefangen. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht kommt ja noch was. Weiß man ja nicht. Ich würde es mir wünschen.
Ja, okay, aber selbst wenn noch ein Pro-Display kommt, nicht für das Geld.
Nicht, der kommt ja nicht für das Geld und da fange ich dann auch nicht an zu überlegen, genau. Gebe ich zu. Ja,
das ist es, ja.
Irgendwann muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Das ist leider so. Oder ich habe ja nicht im Lotto gewonnen.
Ja, aber man muss sich, gerade bei 3.500 Euro, musst du dir wirklich mal überlegen, was du auch an OLED-Panels in 32 Zoll für das Geld bekommen kannst. Beziehungsweise generell, was andere Hersteller auch gerade in dem professionellen Bereich für das Geld halt anbieten. Das ist.
Ich meine, was mich jetzt am stärksten interessiert als Konkurrenzprodukt ist ja dieses LG 32 Zoll Thunderbolt 5 6K Display. Das ist zum Beispiel sehr interessant. Ne? Wenn man jetzt mal nur die technischen Daten betrachtet und nicht die Designsprache, ist das ein sehr interessantes Display. Und selbst Apple verwendet ja die LG-Displays, die Panels zumindest, die Panels. Also kann es ja nicht schlecht sein. Ja. Ja. Aber es wird dafür Käufer geben, auf jeden Fall. Da sehe ich einen Markt drin.
Man darf das nicht unterschätzen, wie vorhin schon angesprochen. Es gibt Apple-Kunden, die gerne dann auch zu diesen Displays greifen. Ja.
Sind ja auch bildschöne Geräte, keine Frage. Aber gut, dann gibt es da noch so ein paar Neuigkeiten zu. Wer jetzt die 120 Hertz vom XDR-Display voll ausfahren möchte, der kann erstmal keine Intel Macs verwenden. Die sind sowieso gestrichen in der Kompatibilität. Und M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2 oder M3 geht dann nur mit 60 Hertz. Das Display wird dann funktionieren, aber nicht im vollen Performance-Umfang oder im vollen Herzumfang. Man muss ab M4 aufwärts einsteigen, um dementsprechend 120 Hertz nutzen zu können. Auch ein kleiner Wermutstropfen. Weil das sind ja durchaus noch performante Rechner oder SoCs, die ja nicht funktionieren. Speziell zum Beispiel auch der M3. Das ist dann schon nicht so schön. Wer so ein bisschen in die Zukunft blicken möchte und sich irgendwann dann mal einen performanteren Rechner kauft, der kann sich natürlich so ein XDR-Display kaufen, aber halt eingeschränkt zu betreiben. Ja. Und wie gesagt, SoCs haben wir gerade angesprochen, A19 Pro und A19 sind in den Modellen verbaut. So ist es. Wir werden sehen.
Ja, wenn du einen hast, wirst du es wirklich sehen, ja.
Nee, ich nicht, aber der wird mir bestimmt in der Uni über den Weg laufen. Früher oder später wird sich da irgendein Professor so ein Display auf den Schreibtisch nageln oder stellen, wie auch immer. Die sind da meistens sehr fix bei. Gut, Und jetzt kommen wir doch zu dem Produkt, wo wir, denke ich, am meisten drüber diskutieren, sprechen und unsere Meinung raushauen können. Das MacBook Neo. Erstmal muss ich sagen, der Name war in der Gerüchteküche so gar nicht rumgereicht worden. Da hat man von der Namensgebung im Vorfeld gar nichts gehört. Außer einen Tag davor, da hat Apple das Ding selbst geleakt. Da hat Apple das Ding selbst geleakt, versehentlich. Ob es versehentlich war oder vielleicht doch mit Absicht, weiß man nicht. Aber in dem Fall glaube ich, es war wirklich versehentlich, weil ich denke, sie wollten sich die Überraschung wirklich für den 4. aufheben. Aber wie gesagt, einen Tag vorher haben sie es geleakt. Aber vorher war in der Gerüchteküche, egal woher, ob Mark Gurman oder Ming-Chi Kuo, da kam kein Name, der ihn nur andeutungsweise in diese Richtung ging. Und das Erste, wo ich den Namen gehört habe, wo hast du als Erstes dran gedacht, wo du den Namen Neo gehört hast oder Neo oder wie auch immer?
Woran ich gedacht habe, nix.
Matrix?
Ja, kann man herstellen, aber nee.
Ich hab
nur gedacht, wer hat sich denn bitte den Namen aus? Oder
je länger ich darüber nachdenke, je mehr kann ich mich damit anfreunden. Und jetzt stelle ich nochmal eine scharfe These auf. Wir haben ja vor zig Jahren das MacBook Air gesehen. Also vor zig Jahren ist gut, das ist schon Jahrzehnte mittlerweile. Und da fing Apple ja an, wie gesagt, den Namen zu etablieren. Dann kam das iPad Air. Dann kam das iPhone Air. Sehen wir einen Start einer neuen Produktkategorie? Sehen wir irgendwann neue Neo-Geräte in der Klasse, in der Namensbezeichnungsklasse?
Ein iPhone Neo? Ein iPad Neo?
Ja, vielleicht wird das eine ganz neue Kategorie. Weil wenn sie einen Namen einführen, hat das ja meistens auch in anderen Geräten ein Zuhause oder findet der Name ein Zuhause. Nicht? Okay.
Ja, mit den iPhone 17e beziehungsweise mit dem Namen sind wir eigentlich, oder hat man sich jetzt mittlerweile dran gewöhnt, ob man da jetzt ein Neo draus basteln muss oder nach unten hin nochmal ein iPhone Neo? Ich weiß es nicht, ja. Nee, glaube ich jetzt eigentlich eher weniger.
Okay.
Wenn du das iPad ohne weiteres, das wäre ja eigentlich mehr auch so dann der Verdacht gewesen, MacBook ohne alles.
Mhm.
Da haben wir das iPad, wird es da ein iPad Neo geben?
Also ich vermute, sie haben deswegen diesen Namenszusatz gewählt, weil sie nicht möchten, dass das mit dem MacBook, diesen 12-Zoll MacBook, in irgendeiner Weise assoziiert wird. Weil das hat ja auch ganz andere Käufer adressiert damals, dieses kleine zusammenklappbare Gerät. Und die haben ja eigentlich sehr wenig miteinander zu tun. Ne? Das war erstens mal wesentlich leichter.
Ja, okay, was hatte das letzte MacBook mit dem allerersten MacBook zu tun?
Ja, auch nichts, das ist richtig. Aber genau das hat ja auch mit dem auch wenig zu tun. Das hat mit beiden Geräten eigentlich wenig zu tun. Das ist wie gesagt, eine vollkommen neue Produktkategorie und auch ein vollkommen neues Gerät. Ja, gut, aber lass uns mal einsteigen. Das Ding hat einen A18 Pro. Das war ja auch schon lange in der Gerüchteküche. Mhm. Insgeheim habe ich mir aber gewünscht, A19 Pro, komm, das wird doch möglich sein. Ich meine, wenn sie schon in die Studio-Display A19 Pro reinkloppen, dann hätte das hier auch dem Gerät sehr gut zu Gesicht gestanden. Man weiß nicht, wo da die Gründe liegen, Produktionskosten. Vielleicht haben sie da günstigere Möglichkeiten, ich weiß es nicht.
Ja, okay, du musst natürlich noch ein bisschen Luft fürs nächste Update haben, ne?
Ja, aber dann ist doch auch irgendwann der A20 Pro da.
Ja, aber du kommst ja erstmal mit den 19ern.
Ja, ja. Und es hat leider, wie es auch die letzten Gerüchte vorhergesagt haben oder die letzten Analysten, nur 8 GB RAM. Und da sehe ich so.
Was ja auch dann wieder im nächsten Update halt für den 19 spricht, dann könntest du eventuell 12 GB machen.
Ja, ja. Und gerade diese Kombination 8 GB mit 256 in der Startkonfiguration als SSD-Speicher, wenn er dann irgendwann anfängt zu swappen auf die SSD und wenn die schon etwas voller ist.
Ja,
dann
wobei die Frage ist ja, werden wie viele von den Käufern werden in diese Wand laufen.
Installier Chrome, mach mehr als 20 Tabs auf und dann hast du ein Problem.
Ja, dann hast du aber auch einen falschen Rechner.
Ja.
Das ist genauso, wenn du Chrome auf irgendeinem ultra günstigen Chromebook nutzt und da 40 Tabs aufmachst, da läufst du genau in dasselbe Problem rein. Das ist dann einfach nicht das Gerät für deine Anwendung.
Aber Chromebooks bekommst du schon nur so für 300-400 €. Das muss man auch sehen.
Ja, wobei das für dafür auch schon wieder, wie gesagt, die falsche Chrome-Klasse ist.
Und auf dem Chromebook kannst du auch Linux installieren, wenn es sein muss. Also du bist jetzt nicht nur auf Chrome OS
angewiesen. Ja, das kannst du auf jedem anderen Windows-Notebook auch. Ja.
Naja, also ich bin schwer, das Gerät hat für mich persönlich, wie es kommt, sehr viel Defizite. So Kleinigkeiten, die das Gerät...
Ja, das ist halt kein Gerät für dich, ne? Für dich wurde das Ding nicht gebaut.
Ja.
Du hättest es gerne für das Geld mitgenommen, aber willst Pro-Features? Irgendwo passt da was nicht zusammen.
Ich finde das Gerät an sich auch schon, ich habe da garantiert auch Einsatzzwecke für, aber nicht zu dem Preis. Jedenfalls der amerikanische Preis, da kann in Ordnung sein. Auch der Education-Preis ist geil, aber für den deutschen Preis ist es für mich nicht interessant. Also wenn ich das Ding für 4,99 € bekommen würde, wäre es ein No-Brainer, ohne Education-Preis. Denn hätte ich.
Von was träumst du denn bitte nachts?
Oh, das möchtest du nicht wissen.
Also wir reden hier über ein MacBook.
Oh, ja, ja.
Und über nicht über irgendein Chromebook, ja.
Ja, wir reden hier über ein MacBook, aber in einigen Bereichen.
Alleine schon macOS dürfte da mehr wert sein als diese 4,99 €, ja.
Ja, ich finde den Abstand zu den MacBook Airs zu gering, was den Preis
angeht. Ja, da ist halt die Problematik, dass du gerade auch jetzt die M4s neu teilweise zu Preisen kriegst, wo du dann sagst, okay, warum sollte ich mir ein Neo kaufen?
So ist es.
Klar, du hast gerade auch im Vergleich mit dem Prozessor, das ist auch nicht der aktuellste A.
Ja.
Da kann man sagen, okay, dann, wie gesagt, dann vergleichst du das mal mit einem M4 anstatt mit einem M5. Ja, macht ja auch Sinn. Ja, du bist halt eine Generation hinten dran. Wie gesagt, nicht bei Apple auf der Seite. Ja. Mhm. Aber draußen im freien Markt kriegst du ein M4 MacBook Air, und das haben wir die letzten Sendungen ja immer mal wieder angesprochen, wirklich für einen attraktiven Preis. Ja. Und wenn es dir auch da gerade wieder um die Ausstattung, da kommen wir auch gleich nochmal dazu.
Geht ja noch weiter, ja.
Genau, um die Ausstattung geht und das, was du als Anwendungsfall hast, gerade auch wenn du sagst, die 8 GB reichen mir für mein Chrome und meine 50 Tabs nicht. Ja. Ist, vor allem, wenn du immer mehr Tabs hast, gemerkt? 20?
Ich war ja bescheiden, habe mit 20 angefangen.
Mit 50 Tabs. Klar, dann macht, denke ich mal, das definitiv, und wie gesagt, nicht nur wegen Chrome, mehr Sinn, als jetzt in dem MacBook Neo zu kaufen. Mhm. Wobei das Neo, losgelöst von diesen M4-Angeboten draußen, wie gesagt, aktuell schon eine Daseinsberechtigung hat, auch zu diesem Preis. Gerade wenn man mal guckt, oder wenn wir mal bei den US-Dollar bleiben, auch nicht so ein schöner, ja, weil je nach Bundesstaat hast du ja dann auch wieder die unterschiedlichen Steuern, die halt auf den Preis noch draufkommen.
Ja.
Das ist ja nicht nur bei uns so, sondern in den Staaten ja auch. Ja,
gut.
Da halt teilweise halt noch mit Bundesstaat und Stadt. Ja, es ist ja immer so ein bisschen kompliziert, was ist dann letztendlich wirklich mein Preis. Aber wenn man trotzdem mal bei dem offiziellen Verkaufspreis bei Apple mal bleibt, ist das schon ein sehr interessanter Preis, der definitiv einiges an Käufern oder der seine Käufer auf jeden Fall findet. Mhm. Und wenn man mal Apple auch glaubt, ja, was so die Conversion Rate, also die Erstkäufer betrifft, von Apple-Produkten, dürfte das da auch nochmal ordentlich für Schub sorgen. Ja.
Sie adressieren natürlich den Education-Bereich mit den Geräten, ganz klar.
Das auch.
Ob Sie jetzt wirklich die Studenten damit richtig adressieren, es kommt immer darauf an, was studiert man. Ne, wenn man jetzt, was für Anwendungen fährt man damit? Ne? Das ist ganz klar. Wenn ich jetzt da nur schwerpunktmäßig reine Textverarbeitung, Office-Anwendungen fahre, Bildbearbeitung, kann das alles sehr schön und sehr gut laufen. Aber wenn ich da jetzt wirklich für Heavy Load, ist das Gerät nicht geschaffen. Ganz klar. Ne?
Wenn ich dann in irgendeinem Bereich mit 3D-Software und Rendering arbeiten muss.
Klar.
Beziehungsweise das auch als mein alleiniges und vielleicht dann auch Spiele-Konsole oder so nutzen will.
Wird's eng.
Kann man sowieso diskutieren, was ein Mac betrifft oder ein MacBook Pro oder sowas betrifft.
Ja, klar.
Kann man diskutieren. Aber da würde ich sagen, okay, da wird's schon, das ist eher nicht das Gerät, was man da wahrscheinlich kaufen würde. Aber ansonsten, gerade wenn man da mal guckt, ja, da sind ja sehr viele, die eventuell eine PlayStation haben, dann hat sich das mit dem Spielethema schon mal erledigt. Und wenn ich da, wie gesagt, nicht auf spezielle Software noch angewiesen bin oder auf leistungsintensive Software angewiesen bin, könnte das auch da durchaus, wenn ich halt mit der Displaygröße leben kann, ja,
12, 13 Zoll,
durchaus ein Gerät sein, was, wie gesagt, alleine preislich schon mal sehr interessant ist.
Ja, ich sag ja, solange man normale Anwendungen hat, ist es okay. Ich würde sogar sagen, leichter Videoschnitt geht damit auch. Keine Frage.
Im Vergleich zu meinem ersten Powerbook, da ist da viel mehr drin als nur leichter Videoschnitt.
Ja, ich bin vorsichtig. Also ich sag mal, wenn ich da jetzt gelegentliche Videoschnittgeschichten mitmache, ist das okay. Aber wenn ich da jetzt eine Heavy-Load-Geschichte mitmachen will, wo ich jetzt täglich damit schneide, ist es, denke ich, nicht okay. Wenn du
einen kleinen Hub noch hast, dürfte dem Thema Podcast-Produktion, denke ich mal, mit dem Gerät nichts im Weg stehen.
Das auch nicht, nein. Das ist doch keine Frage. Ich meine, wenn wir überlegen, mit was du gerade produzierst oder aufnimmst. Nein, es ist so. Das ist locker.
Das ist so viele Generationen.
Da macht das A18 Pro auf einem Core fertig, das Ganze. Also das ist kein Thema, ja. Also das geht mehr, als man sich vorstellt, keine Frage. Wie gesagt, diese 8 Gigabyte lese, dann klappen sich bei mir die Fußnägel hoch. Ja.
Also was für mich ein größerer Dealbreaker wäre, ist auf jeden Fall die Zahl der Anschlüsse,
ja.
Die Art der Anschlüsse, kein MagSafe.
Ja.
Weil, wie gesagt, du dann auch wieder ein. Das ist das, wo wir letzte Sendung drüber gesprochen haben.
Ja, haben wir.
Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, eventuell kein MagSafe.
Mhm.
Ich gehe fest davon aus, 2 USB-C.
Haben wir bekommen.
Wenn wir kein MagSafe bekommen, hast du im Prinzip, je nachdem, wenn du da ständig Strom dran hast, ja, nur ein USB-Port.
Mhm.
Was schwierig ist, klar, gerade wenn du halt im Dorm oder so bist, ja, dann hast du da deinen Hub noch dran, gar kein Thema.
Ja.
Aber ich finde das schon.
Also, dass sie MagSafe weggelassen haben, wenn man jetzt sich jetzt mal umschaut, da ist ja wohl auch eindeutig den Education-Markt adressiert. Gerade wenn du das mal angeschlossen hast, sitzt da angeschlossen in einer Klassenraumsituation, einer geht lang, zieht am Kabel, kann man mit MagSafe sehr viele stürzende MacBooks verhindern. Da sehe ich das eigentlich als sehr praktisch an.
Ja, oder ausgeschlagene Anschlüsse. Ja. Das muss ja nicht mal runterfallen, sondern
nur verbogen, ausgeschlagen.
Dir,
ja.
Genau, du beschädigst dir die USB-Buchse.
Also ich sage mal, wirklich in diesem Education-Bereich hätte ich MagSafe doch gesehen. Aber okay.
Ja, ja. Weil dass man das als Einsparmaßnahme da halt wegrationalisiert, ist schon.
Und gerade da Apple ja auch das wieder erst eingeführt hat, vor gar nicht allzu langer Zeit, finde ich das doch auch. Ich meine, wie gesagt, wir haben es ja auch beim iPhone 16e gesehen, da ist MagSafe etwas anders aufgestellt, ist okay. Da haben sie es auch weggelassen. Jetzt ist es wiedergekommen oder reingekommen in das 17e. Vielleicht sehen wir im Neo 2 dann MagSafe.
Ja, ich sage ja, irgendwas muss ja für ein Update noch da sein. Ja.
Und das kann natürlich dann das MagSafe und der neue SoC sein. Oder der aktuelle SoC. Ja, wir haben halt einen 13-Zoll- Display mit einer vernünftigen Auflösung für 13 Zoll, 2408 mal 1506 Pixeln mit 500 Nits. Das ist für 13 Zoll schon ordentlich und auch in dieser Preisklasse schon ordentlich. Keine Tastaturbeleuchtung. Ja, da gab es ja auch Streitthemen.
Schwierig.
Wäre für mich, für was ich das eigentlich so in meinem Hinterkopf gedacht habe, dieses Gerät, weil ich habe mich da schon mit so angefreundet, so als Daily immer dabei habe, Notebook, Laptop, MacBook, wäre für mich ein No-Brainer. Also ich brauche eine Tastaturbeleuchtung, weil manchmal ist man irgendwo vom Schaltschrank, muss seinen Laptop anschließen, wo es nicht so gut beleuchtet ist, da ist eine Tastaturbeleuchtung schon schön. Oder da habe ich sie schon oft gebraucht. Aber ja, das ist schon schlecht. Ne? Genau wie das Trackpad kommt ohne Force-Feedback. Wie lange gibt es jetzt mittlerweile Force-Feedback bei Apple?
Ja, wobei, wenn es da wirklich um Kostengründe ging, kann ich das noch verschmerzen.
Sie sparen diese Motorik rein.
Ja,
ich meine, man sieht, sie haben an allen Ecken und Kanten versucht zu sparen. Somit ja auch, wie gesagt, bei der Tastaturbeleuchtung kostet auch Geld, macht das Gerät komplexer. Force-Feedback macht das Gerät komplexer mit Bauteilen. Und man sieht ja auch, dieses Apple-Logo auf der Rückseite ist so eingestanzt, würde ich sagen. Scheint wohl auch eine etwas einfachere Produktion zu sein, als wenn man dieses glänzende Inlay hat, was wir ja momentan bei den normalen MacBooks in Anführungsstrichen haben oder bei den Airs und den Pros. Scheint auch aufgrund der einfacheren Produktion so gekommen zu sein. Und das Neo hat ja auch relativ große Displayränder im Vergleich zu den anderen Geräten. Ja, an Kleinigkeiten haben sie versucht einzusparen. 1080p Webcam, ja okay. Und es hat kein N1-Chip drin und wir haben nur Wi-Fi 6E. Aber mal Hand aufs Herz, wer ist schon mit Wi-Fi 7 unterwegs? Ne? Also
ja,
kann man auch mitleben. Wir haben immerhin einmal Klinke. Und jetzt kommt der Hammer, das haben wir schon so leicht angeschnitten, zweimal USB-C, einer davon ist USB 3, der schafft dann immerhin 625 Megabyte in der Sekunde, ist okay, aber USB 2 schafft nur 60 Megabyte die Sekunde und die Ports sind nicht von außen erkennbar. Wie schnell sie nun sind, auch wenn das Betriebssystem, was jetzt im Nachhinein noch rausgekommen ist, das meldet, aber ich weiß nicht, ob die Meldung sich auch auf, weil dort steht nur, dass es sich meldet, wenn ein Display angeschlossen ist und über den Port nicht die maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz abgebildet werden kann. Das ist eine Meldung, die vom Betriebssystem kommt. Ob jetzt eine Meldung kommt, wenn man jetzt eine Festplatte anschließt und das macOS dann sagt, Moment mal, du kannst jetzt nicht die volle Datenübertragungsgeschwindigkeit erreichen, das weiß ich nicht. Weil in dem, was ich nachgelesen habe, hat sie das nur auf die Displays bezogen. Und ich glaube, das ist im Alltag eher verbreitet, dass man mal eine Festplatte anschließt.
Ja, ja, vor allem, wenn du mit, wie gesagt, du lädst ja das Gerät auch über USB-C auf.
Ja.
Und in der Regel würde ich den Stromstecker an die hintere Buchse stecken.
Ja.
Und die hintere ist USB 3.
Und das zum Aufladen reicht ja USB 2.
Genau, also müsste ich, und das ist halt auch wieder so schade, ja. Weil, wie gesagt, ich würde eigentlich hinten das Stromkabel reinstecken. Also an den hinteren Anschluss das Stromkabel reinstecken.
Intuitiv macht man das so, ja.
Ja, und ich blockiere mir damit den USB 3 Anschluss.
Mhm.
Und wundere mich dann, warum ich nur USB 2 Werte mit meiner Peripherie kriege.
Ja.
Ich komme im Prinzip nicht an einem Hub vorbei.
Mhm.
Klar, ich kann auch an den zweiten Anschluss den Strom dran machen. Finde ich jetzt für mich persönlich nicht so schön. Aber mein Gott, ist okay. Aber wieso muss man es dann so rummachen?
Sie hätten es ja auch ganz einfach machen können. Eine kleine Markierung in irgendeiner Weise. Es muss ja keine farbliche sein. Eine Kerbe oder irgendwas, was auch Apple-Style ist. Man hätte das auch Apple-Style oder nur so ein kleiner Metallpunkt, so eine Erhebung, die man erfühlen kann.
Ansonsten Thunderbolt markieren sie mit einem Blitz oder so. Oder
früher, ja.
Ja. Irgendwas hättest du machen können. Wie gesagt, so einen kleinen Punkt daneben, wie auch immer. Dass man das, klar, wenn man es nachliest,
ja,
weiß man.
Aber ich glaube, einige Supportanfragen bei Apple geben. Ja. Wenn sich diese macOS-Meldung nur auf das Display bezieht, das weiß ich jetzt nicht. Wenn es sich natürlich durchgehend darstellt, dass eine Meldung kommt, dann wird es okay sein.
Ich frage mich nur, aber wieso sollte man das machen? Ja. Klar ist es schön für den Anwender, aber
ja. Ja.
Vergraulst du dir oder machst du da, ja, das ist schwierig.
Ja, das ist schwierig. So.
Wo sie mich ja auch schön verarscht hatten, ist, als ich das Gerät das erste Mal im Bild oder beziehungsweise im Video, im Hands-on gesehen habe, habe ich auch noch gedacht, nein, die haben in das Neo doch keinen SD-Karten-Slot gesteckt.
Lautsprecher. Nee, hatte ich auch gedacht. Ja. Oh, geil, dachte ich schon. Ich hatte schon feuchtes Höschen.
Der sieht ein bisschen groß aus.
Oh, ja. Vielleicht ja, CF-Card.
Da wäre ein bisschen dünn, also schmal gewesen. Aber ja. Ich habe die SD-Karte und dann, ja, Lautsprecher.
Es soll aber einiges können, was man so gehört angeblich. Also auf dem Papier zumindest. Ich habe ihn nur nicht gehört.
Kann ja sein. Ich habe mich da nur zu früh gefreut.
Aber ich traue dem auch einiges zu, weil Apple kann ja Lautsprecher. Also das können sie ja wirklich, ne, muss man sagen.
Ja, ja.
Aber das wird man dann sehen, wie gut oder wie schlecht der klingt. Aber ist ungewöhnlich der Platz für ein Apple-Gerät. Ne? Aber gut, man sieht, dass sie da wenigstens mal ein neues Design gewagt haben. Und kommen wir zu dem Gewicht, was erschreckend hoch ist für mich. 1,23 Kilo. Das ist jetzt genauso schwer wie das MacBook Air. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, es wäre wenigstens so leicht gewesen wie dieses MacBook 12 Zoll, was es ja mal gab. Das hat 940, 920 Gramm, glaube ich, gewogen. Dann wäre es für mich auch schon wieder attraktiv gewesen. Aber 1,23 Kilo, wenn man so was Ultra-Kompaktes haben will, das ist schon schwierig, sage ich jetzt mal so. Ne? Ja, und es ist dicker. Dicker als das MacBook Air. Nee, das ist nämlich, das MacBook Air ist, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Doch, habe ich aufgeschrieben, dölig. Das MacBook Neo ist 1,27 Zentimeter und das MacBook Air ist 1,13 Zentimeter dünn oder dick. Finde ich auch bemerkenswert, dass es so dick ist. Wahrscheinlich ist es günstiger in der Produktion, was Dickeres zu produzieren, logischerweise, als so auf Slim zu gehen. Obwohl, drinstecken tut ja nicht viel. Der Rest wird mit Akku vollgeklappt sein und da wird ein iPhone-Mainboard drinstecken, nehme ich an. Ein bisschen modifiziert, weil es halt zwei USB-C-Anschlüsse hat. Aber sonst wird sich da jetzt nicht viel ändern zum iPhone 16 Pro. Ja, und der zweite Wermutstropfen ist, dass man Touch-ID nur bei 512 GB bekommt. Oder im 512 GB Gerät. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Upselling-Gründe nehme ich mal an. 6,99?
Ja, okay. Wo brauchst du im Edu-Bereich, wo je nachdem Touch von der ID. Schule das ja. als Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt wird, wenn mehrere Schüler das nutzen, Touch-ID macht
nicht naja, so viel aber Sinn. Der Edu-Bereich ist ja groß. Also das heißt, du kannst ja auch als Student, der das Gerät privat nutzt, den Education-Rabatt in Anspruch nehmen. Du musst es ja nicht im Klassenverbund
benutzen. Ja klar, aber ne? Den kriegst du ja für beide Versionen. Also von daher sparst du ja so oder so das Geld.
Ja. Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, 512 GB, 799, 699 die Startvariante mit 256 und ohne Touch-ID. Es gibt 100 Euro Education-Rabatt. Und die Frage ist natürlich, wie stellt sich das dann irgendwann mal da im Third-Party-Händlerbereich? Bedeutet, was wird das denn irgendwann mal im Straßenpreis kosten, das Gerät? Wie etabliert sich das Gerät da? Das ist dann für mich interessant, weil dann könnte ich, wenn es sich positiv darstellt, vielleicht doch mal irgendwie zuschlagen. Aber zu den normalen Listenpreisen ist es für mich persönlich nicht interessant. Ja. Und es gibt ganz viele Farben. Wir haben Indigo, wir haben Citrus, wir haben Silber und, glaube ich, ein Rosé. Genau.
Ja, und kein Netzteil, ne?
Das war auch zu erwarten. Jedenfalls in Europa kein Netzteil. In den Staaten wird ein Netzteil, glaube ich, mitgeliefert. Ja, das war's zu dem Großen und Ganzen, zu dem Gerät. Was ich gemerkt habe, zumindest in meiner Bubble, die ich beobachte, ist dieses Citrus gut angekommen.
Ja, das sind, glaube ich, auch die Bilder auf der Seite von Apple, ne?
Ja. Mich persönlich würde ehrlicherweise nur Silber interessieren. Ich gebe es zu. Ja. Obwohl das auch am besten verfügbar ist, weil man hat wohl gesehen.
Also was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wären ein bisschen knalligere Farben.
Oh, aber das Citrus ist doch schon sehr.
Naja, das könnte auch gelber sein, genauso wie das rosa pinker
und
sein
das Indigo
könnte.
Ist aber auch sehr lila. Also Indigo geht ja in die lila.
Ja, das ist je nachdem blau. Lila,
also
ja.
Wenn man sich diese Pastelltöne von den iMacs anguckt, ist das jetzt aber schon eine kräftigere Farbvariante.
Ja, aber guck dir mal das Orange vom iPhone an.
Das verstehe ich nicht, dass sie das liegen lassen haben, da sich Orange in China so gut verkauft.
Ja, generell sind die Farben gut angekommen. Vor allem, wenn du mal so Farben hast, ja, verkaufen die sich eigentlich immer sehr gut. Deswegen, dass man da jetzt doch so ein bisschen zurückhaltender eigentlich an die Farben rangegangen ist. Ja. Gerade bei so einem Gerät, ja, wo du wahrscheinlich sehr viele junge Käufer auch hast. Mein Gott. Also ich würde mir auf jeden Fall das Indigo mal in Ruhe angucken, wenn ich denn im Markt für das Gerät wäre.
Also wir in der Uni haben erstmal für unsere Abteilung das Silberne bestellt, ja.
Ja, das geht ja immer, ne?
Ja, ist zeitlos.
Passt eigentlich auf alles, Autos, MacBooks, ja.
Autos, MacBooks, alles, Küchengeräte.
Ja, auch gebürstet oder nicht, ja, je nachdem.
So ist es. wie gesagt, es ist bei mir so ein bisschen ambivalent. Es gibt viele Punkte, die für das Gerät sprechen, aber für mich persönlich gibt es auch viele Punkte, die gegen das Gerät sprechen. Ja, irgendwo hat es einen Reiz, aber irgendwo auch nicht. So ist das. Es gab aber noch ein Interview mit, muss ich mal scrollen? Boah, Mist denn? Ja, warum das Gerät NIO heißt. Es gab nämlich bei TechRadar ein Interview und ich habe die Angewohnheit, in unseren Shownotes immer Buchstaben zu vergessen oder etwas zu viele dazu zu schreiben. Habe ich gerade festgestellt. Ja, es gab da, wie gesagt, ein Interview. Die Frage war logischerweise, die uns ja allen irgendwo auf den Nägeln brennt, warum heißt es NIO? Ja, und da gab es dann so eine übersetzte Aussage, es soll die Frische und den Charakter des Produkts unterstreichen. Wir wollen etwas, das sich spaßig und freundlich anfühlt, frisch wirkt und wirklich zum Geist dieses Produkts passt. Ja, mit anderen Worten, sie wollen eine, nach meiner Meinung, was ich daraus interpretiere, eine junge, hippe Zielgruppe mit ansprechen, die vielleicht nicht so gut betucht ist wie die Zielgruppe, die sich ein MacBook Pro kauft. Studenten sind ja im Regelfall nicht immer so gut bei Kasse, sage ich jetzt mal so. Und das adressiert dann, oder das können sie ja mit dem Produkt gut adressieren. Also ich finde den Namen jetzt nicht schlecht.
Wir werden auf jeden Fall mit leben müssen.
Wir können es nicht ändern.
Hätte schlimmer sein können.
Also ich denke, wie gesagt, an Matrix. Dann gibt es noch eine Halstablette, die heißt Neo Angin. Und dann gibt es noch einen Bushersteller, der heißt Neoplan. Ja. Naja, gut. Viele haben gesagt, der Name ist dann irgendwann wieder hinfällig, weil es ja Neo heißt ja auch irgendwie neu und übersetzt letztendlich und irgendwann ist das Gerät nicht mehr neu. Also dieser Schlussfolgerung kann ich jetzt nicht so folgen.
Nee, also ich denke mal, für dieses Gerät, solange das oder die Kategorie existieren wird, werden wir da auch den Namen haben.
Ja.
Interessant wäre es, mal zu sehen, ob es irgendwann zum Neo noch ein Neo Pro geben wird.
Meinst du?
Also ich würde es mir nicht wünschen, weil das würde die komplette Palette, den Rahmen sprengen, um es mal so zu sagen. Vor allem, wo wolltest du das dann noch platzieren? Aber
ja, also ich glaube,
wir können mit dem Namen ganz gut leben.
Ein Pro würde in dieser Klasse wahrscheinlich wenig Sinn ergeben. Dann würden sie innerhalb dieser kleinen Einstiegsklasse das wiederum aufbohren. Nee, also das würde ich jetzt nicht als sinnvoll sehen.
Ja.
Ich weiß es nicht. Dann bist du schon wieder zu nah am MacBook Air.
Ein Plus? Neo Plus?
Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man wird sehen. Man wird auch sehen, ob diese Produktreihe erfolgreich ist, wenn man den Lieferstatus Glaube schenken mag, dann sieht es so aus, dass die meisten Farben schon lange Lieferzeiten haben und ich sehe echt in den Shownotes, ich habe echt ein Buchstabenproblem. Also, was ist denn los gewesen? Und dass lediglich das Silberne noch pünktlich zum Produktstart oder zum Produktrelease ankommen soll bei den Kunden. Also scheint Silber nicht so gut anzukommen. Okay, ja, ich habe es gerade.
Silber ist die
langweilige Farbe, ja.
Nee, nicht langweilige Farbe, sondern das ist die Farbe, wie du auch schon gesagt hast, weil du würdest zum Silber gehen,
ja,
wo sie höchstens oder die größte Stückzahl produziert haben. Ich denke, die anderen stehen von den Mengen hinten an.
Ja, kann
deswegen
sein.
Deswegen, wenn da die Nachfrage halt relativ hoch war, weil alle unbedingt jetzt zum Beispiel das Citrus haben wollen, ist sie natürlich relativ schnell ausverkauft, was jetzt so die erste Batch halt betrifft.
Ja.
Deswegen, wie gesagt, ich denke, dass der überwiegende Anteil an Geräten, die sie produziert haben, einfach Silber ist und daher halt du auch eine relativ gute Verfügbarkeit hast. Und das, denke ich mal, gerade viele, die sich das Gerät erstmal angucken wollen, wir leben halt heute in der Zeit, bestell, ja, schick zurück, dass die halt eventuell auf die Farben gegangen sind, um sich halt das mal anzugucken.
Das kann sein, ja. Ja, vermute ich auch. Weil, ja, und wenn die Farbe nicht gefällt, dann kann man ja, wie gesagt, zurückschicken und sich die sichere Bank kaufen, ein silbernes Gerät.
Ja, oder wie gesagt, du bestellst dir jetzt mal Indigo und dann, vielleicht doch lieber Citrus.
Ja.
Peng, peng, peng. Mhm. Ja, und dann, ja.
Ja, weil nicht jeder hat einen Apple-Shop, Apple Store in der Nähe.
Ja, selbst wenn, ja, bestellen ist doch viel bequemer.
Naja, klar. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt irgendein Apple Premium Reseller alle Farben in der Ausstellung hat. Das kommt noch auch noch dazu. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist ja auch eine Kapitalbindung, wenn man da jetzt alle Farben stehen hat. Sag ich jetzt mal. Könnten sie eigentlich ganz einfach machen. Einfach ein Blechmuster an die Wand hängen von der Rückseite. Und dann sieht man ja auch die Farben.
Ja, das ist aber wieder was anderes, als wenn du das halt wirklich mal.
Naja, also wenn du in einen Ferrari-Store gehst, dann hast du auch nur Blech an der Wand hängen und du hast nicht alle Farben von den Fahrzeugen dort stehen.
Aber wer nimmt denn bitte einen Ferrari in.
Gelb ist sehr beliebt bei manchen Ferrari-Modellen. Schwarz auch und Rot natürlich auch. Also,
ja, ich weiß.
Und manche Modelle sehen in Gelb gar nicht schlecht aus. Und in Schwarz auch nicht.
Ja, manche sehen auch in Grün nicht schlecht aus, aber das ist keine Farbe, die ich auf diesem Auto sehen will.
Auf dem Ferrari nicht, aber Gelb und Schwarz kann man schon machen, finde ich. Ich meine, ein F40 in Schwarz nicht, aber ein F40 in Rot ist Pflicht, in Gelb weiß ich nicht. Aber F40 ist ja auch schon Oldtimer. Ja, so ist es. Gut, wir werden sehen, wie das Gerät angenommen wird am Markt. Und wenn ich dann in der Universität unterwegs bin, wie viele Studenten Citrus-Geräte unter dem Arm haben. Oder Indigos. Die werden ja auffallen, die Geräte.
Gibt es da einen hohen Apple-Anteil?
Bei uns in der Uni?
Hm. Also bei den Studenten?
Ja. Also früher war das immer ein Ereignis, wo die Geräte noch geleuchtet haben, wenn man dann im Hörsaal stand und ganz unten stand oder irgendwas gemacht hat, technischerseits, dann war das eine leuchtende Apple-Flut an Apple-Logos. Ja. Mhm. Sah auch richtig geil aus. Weil Hörsäle sind ja meistens dann, wenn du vorne was an die Wand wirfst, ein bisschen abgedunkelt. Und dann sieht das schon schick aus. Dem traure ich ja immer noch nach, dass die Apple-Logos nicht mehr beleuchtet sind. Finde ich schade. War so ein Signature-Ding.
Das war so ein Apple-Ding, ja, klar.
Hatte Dell dann aber irgendwann auch mal bei einigen Modellen, dass sie da was beleuchtet hatten. Aber so weit verbreitet war das, glaube ich, bei der Konkurrenz nicht. Dell hatte das, glaube ich, mal bei einigen Gamer-Modellen. Dell hat ja auch mal, bevor es noch nicht Alienware
war. Ich wollte gerade sagen, Alienware, ja.
Hatten sie aber auch mal selbst Gaming-Laptops. Ganz berühmt war ja das Gerät, was bei Big Bang Theory, was der Sheldon Cooper benutzt hat. Das war ein Dell-Gerät, ein rotes. Und das war auch mit einem Dell-Logo, was Hintergrund beleuchtet war. Und komischerweise ist dieses Laptop seit dieser Serie, gibt es zwar nicht mehr, aber im Gebrauchtmarkt, im Vintage-Markt, sehr stark hochgegangen. Ja. So ist es. Ja, dann haben wir das Event doch mehr oder weniger umfangreich abgearbeitet. Ja. Highlights. Tja. Wenn man das NIO als Highlight einstufen will, könnte man das als Highlight sehen.
Definitiv der US-Einstiegspreis.
Der US-Einstiegspreis, okay. Und definitiv. Das ist klar, ja. In Europa kann man sich drüber streiten. Mit dem Education-Rabatt, super interessant, klar.
Ja, wir hatten ja eben schon mal drüber gesprochen. Ja. Wie gesagt, der US-Einstiegspreis oder UVP ist ja nicht unbedingt das, was du an der Kasse auch bezahlst. Ja,
ist richtig.
Von daher ist das immer schwer zu vergleichen, aber gerade, wie gesagt, bei der Ankündigung, als der Preis gefallen ist, genannt wurde, war das für mich schon eine Überraschung, dass sie das doch auch gerade wegen der aktuellen Marktsituation so machen konnten.
Mhm.
Genauso auch, wie gesagt, nach wie vor mit den RAM-Upgrade-Preisen, die sie haben für den Storage, dass sie da so konstant dabei geblieben oder bleiben konnten im Moment.
Sie hat natürlich einen Vorteil, dass davor, wo wir noch nicht in der Speicherkrise gesteckt sind oder steckten, dass die RAM-Upgrade-Preise auch schon extrem hoch gewesen sind, generell gegenüber der Konkurrenz. Ja, ne?
Die waren bei Apple schon mal besser, klar. Ja. Ja, da hatten wir ja auch schon Jahre, wo wir irgendwie auf einmal oder wo die Upgrade-Preise ja zurückgegangen waren oder nicht mehr ganz so stark waren wie früher noch und wo wir auch schon gesagt haben, hier, was ist denn mit Apple los, ja, und dann kannst du ja doch eventuell bei Apple RAM kaufen, ja, war eigentlich auch wieder so ein kleiner Witz, weil du hast ja trotzdem noch günstiger gekriegt, 1000, aber Immerhin waren das mal nicht ganz so abgehobene Preise.
Ja, weil sie auch genau wussten, man kann sie stecken und da war es nicht so sinnvoll, so hoch zu sein. Wo sie das Zeug dann natürlich aufgelötet haben, da haben sie natürlich zugeschlagen preislich. Ne?
Ja, okay, mittlerweile ist es ja nicht nur aufgelötet, du hast ja...
Im SoC, embedded, ja.
Das ist drin, ja, du hast das Unified RAM, da kannst du ja sowieso nichts mehr machen.
Ja.
Von daher, ja, mein Gott, wer da noch RAM-Module irgendwo stecken will, ja, der. Aber das ist ja nicht nur bei Apple so.
Nein.
Ja, einige, nicht alle, aber einige Versionen oder Angebote draußen im Markt, wo das, ja, geht einfach
nicht. Das ist leider so, ja. Muss man so sehen. Oder es, ja. So ist nun mal unsere Zeit aktuell.
Ja, das ist halt einfach die Entwicklung, weil wie gesagt, mit dem Chip-Design, was du da hast, gerade auch im ARM-Bereich, da kannst du halt schlecht was anderes machen. Mhm. Beziehungsweise die Entwicklung ging halt dahin.
Ja, ich bin gespannt. Ich werde das Gerät mir live anschauen dürfen und auch längere Zeit anschauen dürfen. Von daher mal schauen, wie es mich hypt oder wie es mich hookt, das Gerät. Schauen wir mal, was da dann, ob es mich emotional berührt. So ist es. Gut, wir haben aber noch ein Gadget. Oder hast du noch irgendwas zum Event?
Nee.
Oh, ist ja eine kompakte Sendung, wie ich gerade sehe.
Ja, so, passt doch.
Passt
doch.
So, okay. Kompaktes Event.
Ich habe eh Hunger.
Also, du hast Hunger, ja, okay. Mhm. Okay. Dann lass uns doch mal über das neueste Produkt aus dem Hause 12 South sprechen. Und Moment, ich mache jetzt einen Klick, da bin ich. Und 12 South ist in den Bereich der MagSafe Powerbanks eingestiegen. Und MagSafe nennt es Power Capsule. Capsule ist ein bewährter Name in der Apple-Welt. Time Capsule gibt es ja auch oder gab es ja. Wir wünschen uns ja immer noch, dass das Ding wiederkommt, aber da können wir noch lange warten, dass es dann doch mal wieder ein ordentliches hauseigenes Backup-System von Apple geben wird, hardware-seits. Aber wir schweifen wieder ab, wir müssen ja bei der Powerbank bleiben. Jedenfalls haben sie das Power Capsule genannt und das Ding ist überraschend gut. Was heißt überraschend? Es ist erwartungsgemäß gut, weil 99% der 12 South Produkte bei mir das Prädikat gut oder sogar sehr gut bekommen. Das ist bei der Marke eigentlich gar keine Überraschung, dass mich das Produkt erfreut. Der wichtigste Punkt ist für mich bei so einer MagSafe-Lade-Powerbank oder wie man es auch nennen mag, dass der Magnet stark genug ist. Mit Magneten habe ich ja so meine Probleme. da hatten wir schon so einige Probleme. Und das Ding ist wirklich stark und auch stark genug. Es ist auch nicht es ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil das Ding gibt es einmal mit 5000 mA und einmal mit 10.000 mA. Und bei 10.000 mA hat man natürlich ein ganz anderes Grundgewicht von der Powerbank als bei 5000 mA Stunden. Und da kommen wir auch noch gleich mal zum Preis, weil wir gerade bei den Werten sind. 5000 mA kostet 49,95 und hier der Preistipp. Die 10.000 mAh Akku oder Powerbank kostet nur 59,95. Also wer auf Leistung oder auf Kapazität geht, der sollte sich auf jeden Fall die größere anschauen. Wer aber was Ultrakompaktes haben möchte, wo die Kapazität vielleicht sekundär ist, der sollte sich die 5.000er anschauen, weil die ist extrem slim. Sie konnte das jetzt nur von den Abmaßen vom Papier ablesen, weil ich habe die 10.000 mAh zugeschickt bekommen. Und die ist natürlich ein bisschen korpulenter und auch ein bisschen schwerer. Aber wer es slim haben möchte, der sollte sich eventuell die kleinere anschauen. Wo das sekundär ist und der ein bisschen preisbewusster unterwegs sein soll, will, da empfiehlt sich die 59er. Doppelte Kapazität für 10 Euro mehr. Das Ding ist QI2 zertifiziert, lädt maximal mit 15 Watt. Wie gesagt, wir haben die MagSafe-Kompatibilität und wir haben Pixel-Snap-Kompatibilität. Wir haben USB-C, Ein- und Ausgang, das heißt, wir laden mit USB und was nicht jede MagSafe-Powerbank kann, wir können auch gleichzeitig noch ein Gerät per Kabel laden. Das heißt, wir können das Gerät auf ein MagSafe-kompatibles Gerät legen, dann wird das Gerät aufgeladen und können auch gleichzeitig per USB ein weiteres Gerät laden. Das kann auch nicht jede MagSafe Powerbank. Und es ist ein Kabel enthalten, ein sehr, sehr hochwertiges Kabel. Nylon umwoben oder Gewebe umwoben. Und das Kabel hat die gleiche Farbe wie die Powerbank. Also auch ein Pluspunkt, finde ich, dass das ein bisschen korrespondiert, was die Farbe beanlangt. Das Ding gibt es derzeit in zwei Farben. Wir haben einmal die Farbe Dune. Dune würde ich in die Apple-Welt transportieren oder analog zur Farbe Polarweiß stellen. Also bei Apple wäre das wahrscheinlich Polarweiß. Kommt halt dem Polarweiß am nächsten. 12,000 nennt es Dune. Ist so ein leichter Sandton, Karamellton, wie auch immer. Und dann gibt es die Farbe Slate. Slate ist Space-Grau, Schwarz, würde ich sagen. Ich habe es hier in Dune, also wie der Schwarzton exakt aussieht, kann ich jetzt nicht so genau beschreiben. Ja, es ist eine sehr hochwertig verarbeitete Powerbank, sehr wertiges Material und die Gesamtfeature-Komposition USB-Ein- und Ausgang, speziell ja der Ausgang ist entscheidend, die kleine Bauform und ich finde für 12-Saus-Verhältnisse ein vernünftiger Preis. Wenn man sich andere Powerbanks anschaut, ist das durchaus konkurrenzfähig, auch gerade Powerbanks im High-End-Level, sage ich jetzt mal, oder Qualitätslevel. Es gibt natürlich auch viele günstige Produkte. Da habe ich dann immer wieder nur das Problem, dass ich persönlich festgestellt habe, dass die Magnete relativ schwach sind. Und hier ist das Gott sei Dank nicht der Fall. Ja, schönes Produkt. Das zum Gadget der Woche.
Okay.
Dann würde ich sagen, sind wir doch durch. Ja?
Mhm.
Oder hast du noch irgendwas?
Nee.
Gut. Mhm. Dann schauen wir uns was.
Doch, Hunger.
Hunger, ja, mein Gott. Das Problem lässt sich hoffentlich leicht lösen.
Ja.
Naja. Solange im Kühlschrank noch Licht brennt, ist alles okay. Und ein bisschen was drinsteht.
Genau, eher was drin sein, das ist die Frage.
Ja. Und eigentlich ist es ein gutes Zeichen, wenn das Licht weniger nach außen scheint, dann steht viel vor der Lampe und verdeckt das Licht. Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.